Deutschlandfunk.
Sich über schmutzige Klamotten aufregen, die einfach irgendwo random rumliegen. Das würde Eva mit ihrem Freund eher nicht passieren.
Dass ich die Präsenz meines Partners nie als selbstverständlich hinnehme, das ist tatsächlich das Besondere. Ich freue mich jedes Mal, wenn wir uns sehen. Und ich ärgere mich nicht über offen gelassene Zahnpastatuben oder irgendwelche Kleinigkeiten, sondern ich weiß einfach, es zu schätzen, diesen Menschen an meiner Seite zu haben und verliere mich da nicht in so nöligem Klein-Klein.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Mit Anke van de Weyer.
Schön, dass ihr dabei seid. Hi. Die Frau, die ihr gerade schon gehört habt, das ist Eva Vorreiter. Und Eva hat eine Fernbeziehung.
Mich und mein Partner trennen sagenhafte 9500 Kilometer.
Das heißt, der wohnt?
Der wohnt in Costa Rica.
Und wo hast du den her?
Den habe ich mir tatsächlich im Urlaub eingefangen. Also ich war mit einer Freundin in Costa Rica. Und wir haben eine vierwöchige Reise durchs Land gemacht. Und den Juan, so heißt er, den habe ich angeheuert für so einen Nature Hike. Und der hat uns quasi ja die Schönheiten seines Landes gezeigt. Und so sind wir dann uns näher gekommen. Also lustigerweise, während des Urlaubs sind wir uns noch gar nicht intim näher gekommen. Sondern das Ganze ist eigentlich erst danach passiert, und zwar in dieser verrückten Corona-Zeit.
Eva wird in dieser Episode Tipps geben, wie man eine Fernbeziehung so gestaltet, dass das Ganze wirklich langfristig funktionieren kann. Sie ist nämlich nicht nur selber mittendrin in einer Fernbeziehung, sondern sie arbeitet auch als Coach und hat sich dort auf das Thema Fernbeziehung spezialisiert. Und bei dieser Story gerade, ne? Du kommst aus dem Urlaub und hast einen Crush auf einen Tourguide. Ich dachte mir erstmal so, findet man im Urlaub nicht irgendwie alles inklusive Männer vielleicht ein bisschen toller als zu Hause? Eva sagt, kann ich nachvollziehen, diese Gedanken.
Dieses Thema im Urlaub ist man ja einfach immer offen für viel Neues und für alle Eindrücke und für Fremdartigkeiten und neue Menschen und ist da in so einem grundsätzlichen Excitement-Modus, sage ich mal. Und genau das ist natürlich auch so der Grund gewesen, warum ich mich da auch so ein bisschen ausgebremst habe und mich eigentlich während dieses Urlaubsaufenthalts so gar nicht, also wir waren ehrlich gesagt auch nur 2 Tage mit dem unterwegs von insgesamt 35 Tagen Urlaub. Also okay. Ist nicht so, dass wir da die ganze Zeit an einem Ort waren, der Juan und ich. Ich habe mir dann gedacht, klar, jetzt trifft er natürlich auch auf viele Touristen aus aller Welt. Und warum sollte jetzt ausgerechnet das mit mir gut funktionieren? Und Vertrauen ist ja auch immer so eine Frage in Fernbeziehungen. Also gerade wenn du jetzt den Partner noch nicht kennst und dich quasi ab der Stunde null auf so eine Fernbeziehung einlässt, ist das ja auch schon ein großer Vorschuss, den du jemandem erstmal gewährst, weil du ja nicht weißt, wie der wirklich so tickt und wie der so umgeht mit diesem Vorschuss, den du ihm gibst. Und umgekehrt natürlich ganz genauso. Also da war schon so ein bisschen eine Bremse im Kopf wahrscheinlich auch da, ja.
Okay, und wann bist du quasi aus Costa Rica zurückgekommen und wann ist Corona losgegangen?
Das war wirklich kurz davor. Also ich bin im Januar und Anfang und Februar 2020. Also ich weiß nicht, ich glaube, der erste Lockdown hier in Deutschland war Mitte März oder irgend sowas. In Costa Rica haben wir da noch gar nichts mitbekommen. Ich hatte immer mit meinen Eltern telefoniert. Die haben mir dann gesagt, du, da ist jetzt so ein verrückter Virus unterwegs. Pass halt bloß auf und so. Und ich bin irgendwann Mitte Februar wieder zurückgeflogen. Und wir haben schon während dem Urlaub, also der Juan und ich, dann immer weiter geschrieben und so weiter. Und ich habe ihm gesagt, wo ich jetzt gerade bin. Er hat mir auch Tipps gegeben, was wir alles sehen müssen. Also wir hatten einfach, sag ich mal, sehr viel Austausch während der Weiterreise. Ja, und so ging es dann weiter. Als ich zu Hause war, haben wir einfach wirklich jeden Tag gesprochen. Wir haben jeden Tag Videotelefonie gemacht. Also wir waren die ganze Zeit irgendwo im Netz gehangen und haben uns ausgetauscht und so weiter. Genau, ich war dann im Grunde genommen, saßen wir alle zu Hause und konnten nichts tun. Und so haben wir einfach die Zeit mit Bookclubs verbracht, haben viel gelesen, uns viel unterhalten und beschlossen, dass wir uns unbedingt wiedersehen müssen, no matter what, in dieser crazy Zeit.
Und wie habt ihr das dann geregelt?
Du, da war erstmal gar nichts zu regeln, weil die ganze Welt stand einfach still. Also wir mussten einfach warten, wie sich das jetzt alles entwickelt. Und während in Europa ja, sag ich mal, relativ früh, so im Zuge der Sommerferien, dann die Grenzen wieder geöffnet wurden, war an so Überseereisen und Interkontinentalreisen ja überhaupt gar kein dran denken. Also das war ja echt so im Grunde genommen das, was total aus dem Blickfeld war. Und es gab spannenderweise auf damals noch Twitter so eine Gruppe, wo sich ganz viele Interkontinentalpaare quasi ausgetauscht haben und den damaligen, die Politik quasi an die appelliert haben, dass doch bitte die Grenzen gerade für diese Paare geöffnet werden sollen. Solche Sachen.
Ja, da hatten wir tatsächlich auch nur eine Stunde Liebe damals zu. Das ging ja unter dem Hashtag Love is not Tourism, wo es eben genauso darum ging. Also hattet ihr da schon the talk, dass ihr quasi Boyfriend, Girlfriend seid? Oder war das so, wir müssen uns jetzt eigentlich erstmal wieder sehen, um zu gucken?
Genau. Weil wer weiß, ob wir jetzt Boyfriend, Girlfriend, also wir hatten uns noch nicht mal geküsst oder irgendwas, ja. Also es war tatsächlich einfach nur eine wahnsinnige Begeisterung füreinander da und wir wollten der Sache nachgehen. Also im Grunde genommen war ich gar keines von diesen Couplen auf der Love is Not Tourism Plattform, but I pretended to be, damit ich dann einfach auch sozusagen schnell mit dem ersten Flugzeug zu ihm reisen konnte, weil ich sag mal, dass Südamerika oder Zentralamerika sich nach Deutschland reisen kann, das war eigentlich out of the picture. Insofern, habe ich mich dann, als die Grenzen wieder geöffnet wurden, auch für Interkontinentalreisen, habe ich mich im August, ich glaube, es war der zweite Lufthansa-Flug, der nach San Jose in Costa Rica ging, da saß ich dann, sehr zum Entsetzen meiner kompletten Familie und meines Freundeskreises, die sich gedacht haben, die spinnt ja total, ja. Also die weiß nicht mal, woraus sie sich da jetzt einlässt. Und in dieser absolut crazy Zeit fliegt die da einmal um einen halben Erdball, um einfach zu schauen, was aus dieser Romanze werden kann. Und so kam es dann, dass wir uns wieder gesehen haben. Und der Funken hat dann auch tatsächlich verfangen.
Also ich meine, wir sind jetzt 5,5 Jahre später quasi. Ihr habt jetzt eigentlich 5-Jähriges gerade gehabt, ne?
Ganz genau, ja. Richtig. Mhm.
Und wie ist es dann weitergegangen? Also habt ihr dann sofort gedacht, ja okay, also offensichtlich lagen wir ja richtig mit unserer Einschätzung. Das war jetzt gut, dass ich nach Costa Rica gekommen bin. Und wie lange warst du dann erstmal da auch?
Ich war dann 4,5 Wochen da und erst tatsächlich dann auch gleich im Anschluss daran, da wurde es dann auch wieder für ihn leichter, nach Europa einzureisen. Und er war dann gleich im Anschluss noch mal 4 Wochen in Deutschland. Also wir hatten insgesamt so 8-9 Wochen miteinander, um uns einfach kennenzulernen. Und tatsächlich war das so eine intensive Zeit, dass uns klar war, das ist es jetzt. Wir sind jetzt ein Paar und wir machen das jetzt weiter so. Und was wir tatsächlich seitdem auch immer pflegen, ist, dass wir, bevor wir uns wieder verabschieden auf diese große Distanz, auch schon unser nächstes Wiedersehen planen. Also der Flug wird gebucht, sodass wir einfach wissen, ab dem Moment, wo derjenige, der jetzt dann wieder nach Hause fliegt, im Flieger sitzt, geht eigentlich schon der Countdown fürs nächste Wiedersehen. Das gibt einfach auch Verbindlichkeit rein und man hat einfach so einen Zielpunkt. Es ist nicht so der offene Ozean der unendlichen Tage, der Einsamkeit, um es jetzt mal etwas pathetisch auszudrücken, sondern man weiß, da ist eine Perspektive. Wir bleiben dran, wir wollen das auch und we make it happen.
Ich habe mich auch noch gefragt, ob Fernbeziehungen vielleicht auch nochmal ein anderes Commitment sind, als wenn man in der Nähe voneinander wohnt. Darüber sprechen wir gleich auch noch. Erstmal gucken wir uns aber an, wie viele Leute führen überhaupt Fernbeziehungen und welche Kilometer werden da so überwunden. Clara Hofmann aus dem Eine Stunde Liebe-Team hat ein paar Zahlen.
Also jede 7. bis 8. Beziehung in Deutschland ist eine Fernbeziehung. Das schätzt das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin, nachdem sich vor ein paar Jahren näher damit beschäftigt hat. Und zu einem ähnlichen Ergebnis ist auch eine Befragung vom Marktforschungsinstitut Primionet gekommen. Mehr als 2000 Leute haben da teilgenommen und da heißt es, ungefähr 13% führen gerade eine Fernbeziehung.
Also es ist schon jeder Zehnte, mehr als jeder Zehnte.
Es ist schon mehr als jeder Zehnte, ist schon eine Menge. Der Großteil davon innerhalb von Deutschland, 10% sind das, 2% innerhalb von Europa und 1% auch außerhalb von Europa. Mhm. Und die tatsächliche Zahl, die lässt sich aber eigentlich nicht so richtig messen, sagt zumindest Paartherapeut Dr. Peter Wendel. Der geht bei Akademikerinnen und Akademikern sogar davon aus, dass 25%, also jeder Vierte, im Lauf seines Berufslebens mindestens ein Jahr eine Fernbeziehung oder eine Wochenendbeziehung führt.
Heißt also, eine Fernbeziehung ist dann oft auch eine temporäre Sache.
Ja, genau. Oft ist das so. Das hat zum Beispiel dann mit dem Berufsleben zu tun, vor allem wenn man da am Anfang steht. Laut dem Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung finden viele Berufsanfängerinnen und Berufsanfänger eben keinen Arbeitsplatz in derselben Region und nehmen deshalb auch mal so eine Wochenendbeziehung über weite Entfernung in Kauf.
Jetzt müssen wir nochmal in die Definition reingehen. Also was heißt denn eigentlich Fernbeziehung? Geht es da eher so um Hunderte oder Tausende Kilometer? Ich meine, auch innerhalb von Deutschland kann es ja durchaus Entfernungen geben.
Absolut. Das ist relativ schwer zu sagen. Da gibt es jetzt keine feste Kilometerentfernung sozusagen, die das festlegt. Tatsächlich geht es so in den Definitionen oft darum, dass man nicht am selben Ort lebt und sich auch nicht täglich sieht, sondern nur am Wochenende oder alle paar Wochen, je nach Distanz auch nur alle paar Monate. Und dann eben auch nur eingeschränkt so die Möglichkeit hat, sich regelmäßig zu sehen. Die Marktforschungsbefragung, von der ich eben schon mal gesprochen habe, die hat ergeben, dass so die durchschnittliche Entfernung bei einer Fernbeziehung mit deutscher Beteiligung heißt, also wenn,
wenn zwei Deutsche zusammen sind, egal ob die jetzt wahrscheinlich im Ausland teilweise dann leben oder nicht. Ne?
Nee, tatsächlich, wenn quasi ein Partnerteil in Deutschland ist, genau, und die andere Person eben weiter weg, die liegt bei 653 Kilometer Entfernung. Das finde ich schon eine ganz schöne Menge.
Ja. Ich überlege gerade, was so, was für eine Stadt am Meer war, wäre, wo ich dann eine Fernbeziehung hinhaben könnte von hier aus. Aber der naheliegende Verdacht von dem, was du jetzt so gesagt hast, ist ja schon dann irgendwie so, Fernbeziehungen werden mehr. Stimmt das tatsächlich?
Ja, das stimmt tatsächlich. Also in den letzten Jahren und Jahrzehnten ist es auf jeden Fall mehr geworden. Vor 20 Jahren gibt es Zahlen vom Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung. Da haben nur gut 7% der 18- bis 70-Jährigen in einer Nah- oder Fernbeziehung mit getrennten Haushalten gelebt. Klingt jetzt auch so ein bisschen sperrig. Bei diesen 7% waren nämlich auch noch Paare dabei, die vielleicht in der gleichen Stadt leben, aber dann in zwei unterschiedlichen Wohnungen. Ein paar Jahre später waren es dann fast doppelt so viele, hat das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung geschätzt. Und 2018 haben ganze 60% der Leute in einer Befragung von der Dating-Plattform Parship angegeben, dass sie in einer Fernbeziehung aktuell sind oder schon mal in einer waren. Ja, und Gründe dafür sind, wie ich eben auch schon erwähnt habe, die Situation rund um den Arbeitsplatz. Und zum anderen würden vor allem auch moderne Medien die Kommunikation viel leichter machen. Man kann über verschiedene Messenger schreiben, man kann die Beziehung anders aufrechterhalten und man kann sich auch leichter mal besuchen.
Mhm. Wie wichtig ist es denn trotzdem Fernbeziehungspaaren, dass es eine Perspektive gibt, irgendwann dann doch an einem gemeinsamen Ort zu leben?
Also den allermeisten ist es schon sehr, sehr wichtig. Laut Zahlen, die Statista rausgegeben hat, wären da 21% der Befragten bereit, eine Fernbeziehung für maximal 2 Jahre zu führen. Zu mehr als 5 Jahren sind da nur noch 4% bereit. Wie viele Fernbeziehungen oder Wochenendbeziehungen da jetzt so richtig langfristig halten, das kann man nicht so richtig verlässlich sagen. Darüber schreibt auch der Paartherapeut Markus Breitenberger. Aber wenn sie scheitern, dann ist der häufigste Grund nicht irgendwie jemand anderes in der Nähe, sondern eher das Gefühl, dass sich die Beziehung nicht mehr so wirklich weiterentwickelt. Das sagt er nämlich auch, für so eine funktionierende Beziehung sind auf Dauer gemeinsame Erfahrungen total wichtig und eben eine Weiterentwicklung zusammen.
Vielen Dank an Clara Hofmann. Und diesen letzten Punkt, den Clara da gerade erwähnt hat, dieses Ding mit der Perspektive, darüber habe ich auch mit Eva gesprochen. Und sie sagt, es ist wirklich mega wichtig, darüber zu sprechen, wo man sich sieht. Also, ob man sich zum Beispiel auf lange Sicht an einem Ort gemeinsam sieht. Sie und ihr Freund, die sind seit 5 Jahren mit 9500 Kilometern Entfernung voneinander total glücklich. Und die beiden, die planen aktuell tatsächlich auch nicht, irgendwann an einem Ort zu wohnen. Aber bei denen sind Kinder zum Beispiel auch kein Thema. Und wenn man gemeinsame Kinder will, dann ist das natürlich nochmal eine ganz andere Nummer. Job ist auch so eine Sache, ne? Wer von unterwegs arbeiten kann, hat natürlich nochmal eine ganz andere Flexibilität und muss vor allen Dingen nicht für die Beziehung alle Urlaubstage rausballern. Und ich hatte mich ja auch gefragt, ne? Dieses Ding mit dem Commitment. erfordert eine Fernbeziehung nochmal eine ganz andere Bereitschaft auch dazu, sich zu verpflichten, als wenn man nah beieinander wohnt. Das sagt Eva.
Also sagen wir mal so, wenn man nah beieinander wohnt, dann gibt es viel so schleichende Prozesse, ne? Also da fließen die Tage ineinander und irgendwie ist die Beziehung so ein Kontinuum, was sich entwickelt. Und Fernbeziehungen, die ticken eher so in Etappen. Und wie ich es vorher schon gesagt habe, mit diesem, wir planen dann unser nächstes Wiedersehen, das ist ja dann ein wieder erneuertes Commitment, ja. Und das bedeutet einfach auch Geld in die Hand zu nehmen. Bei einer Fernbeziehung, die über Kontinente geht, das ist nicht unerheblich. Und es bedeutet auch sehr viel Zeit zu investieren. Also keine Ahnung, andere Fernreisen oder sowas kann ich jetzt einfach vergessen. Das ist jetzt mein Plan immer. Wenn man das als Opfer bezeichnen will, dann überlegst du dir natürlich schon, möchte ich das auch immer noch? Also ist es immer noch mir so viel wert, dass ich all das da hineingebe in die Beziehung? Und deshalb ist es ein immer wieder erneutes Commitment. Also man reflektiert an diesen Schwellen, wo man definiert, wann sehen wir uns jetzt wieder? Wie geht's weiter? Da sagt man schon immer wieder ja, auf eine andere Weise. Und das ist, glaube ich, der große Unterschied, weil man einfach schon auch in gewisser Weise Opfer bringen muss, in Anführungszeichen, an Zeit, finanziell. Das bringt so eine extra Reflexion rein, würde ich sagen.
Und du hast gesagt, also jedes Treffen ist ja auch ein Commitment und jedes Treffen ist dann ja auch irgendwie so eine Art Event, finde ich, ne? Und ich frage mich da bei diesem Thema immer, wie kommt man da in so eine Normalität? Wie kommt man vielleicht auch in so eine Form von Alltag, weil einerseits ist natürlich die gemeinsame Zeit, die man hat, total wertvoll. Andererseits wünscht man sich aber ja vielleicht auch einfach mal irgendwie so ganz normal und fast schon so, ich will jetzt nicht sagen nebenbei, aber so dieses bisschen entspanntere Zusammensein.
Ja, das ist ein interessanter Punkt, den du da ansprichst, mit diesem jedes Wiedersehen ist ein Event. Ich denke mal bei in Anführungszeichen echten Fernbeziehungen, wo man sich vielleicht wirklich nur 2-3 Mal im Jahr für eine längere Zeit sieht, ja. Bei Wochenendbeziehungen ist das eine kürzer getaktete Rhythmisierung, wo vielleicht auch die Erwartungshaltung an jedes einzelne Wochenende nicht ganz so groß ist. Trotzdem ist sie größer als im Alltag. Und das kann zweierlei Effekte haben. Also der positive Effekt ist, man hält so ein bisschen das, was ich am Anfang gesagt habe, dieses Nörgeln am anderen und dann einfach immer so die Dinge suchen, die einem nicht passen und den anderen optimieren wollen. Das spart man sich dann manchmal bewusst, ja. Aber die Gefahr ist natürlich auch, dass man zu viel Erwartungsdruck in diese Zeit legt. Also ich glaube, dieses Mindset, das muss jetzt das Riesen-Event werden. Alles muss sein wie im Hollywood-Film. Ich steige aus dem Flieger aus, wir fallen uns in die Arme und dann liegt eine Zeit der rosa Wolken vor uns, wo der Alltag fern entschwebt und wir uns einfach nur die ganze Zeit wie in so einem Hollywood-Streifen aufführen. Weil in deinem Kopf ist ja trotzdem dein Alltag drin. Ne? Du hast deine Probleme, keine Ahnung, wenn es im Job mal nicht so läuft oder die Eltern krank sind oder irgendwo anders Reibungspunkte sind. Und die nimmst du ja trotzdem mit. Und die kannst du auch nicht ausblenden dann für die Zeit und einfach nur irgendwie auf deiner rosa Wolke schweben.
Na, ich denke mir halt auch sowas wie, es kann ja auch sein, dass du irgendwie fertig bist, wenn wir jetzt mal von dieser Wochenendsache ausgehen. Es kann ja sein, dass du irgendwie fertig bist von der Woche. Dann ist vielleicht, hast du noch deine Tage, dann hast du irgendwie Schmerzen oder irgendwas. Dann ist es vielleicht mal ein Wochenende, wo man dann irgendwie sonntags nach Hause fährt oder montags morgens, man denkt so, oh Gott, jetzt hatten wir ja gar keinen Sex. Eigentlich hätten wir ja Sex haben müssen. Oder keine Ahnung, haben wir genug Me-Time irgendwie miteinander verbracht? Wir haben jetzt haben wir viele Freunde getroffen, aber dadurch waren wir dann nicht so viel zu zweit und so. Das ist ja schon manchmal auch irgendwie so anstrengend, dann auch okay damit zu sein, glaube ich, dass es jetzt auch nicht immer super perfekt ist.
Also es hilft darüber natürlich offen zu kommunizieren. Also ich wenn man jetzt zum Beispiel schon weiß, keine Ahnung, ich habe entweder eine physische Kondition, die mich beeinträchtigt oder irgendwie, dann kann man ja auch gleich sagen, du, ich bin momentan echt gerade ein bisschen, also nicht so gut drauf oder keine Ahnung, also erwarte jetzt bitte nicht so viel von mir, weil ich brauche jetzt einfach auch mal ein bisschen Ruhe. Ich möchte jetzt nichts unternehmen, ich will einfach nur mit dir hier auf dem Sofa chillen und das war's dann. Also es geht da um Bedürfniskommunikation und da einfach auch, sag ich mal, sowas wie Erwartungsmanagement, wie es immer so schön heißt, ne? Einfach auch dem anderen wissen lassen, was gerade, was man selber braucht, damit es einem gut geht und dann geht es einem ja auch als Paar gut. Und dieses Aufrechnen von, haben wir jetzt genug Sex gehabt, haben wir genug Umarmung gehabt, das ist so eine Beziehungsmathematik, die sich da manchmal einschleicht, da hast du total recht, weil man sozusagen alles reinsqueezen muss in diese kompakte Zeit. Aber das funktioniert halt nicht, ne? Das Leben geht halt einfach ganz normal weiter.
Ich finde halt auch total interessant, wie man halt irgendwie mit Konflikten umgeht, weil ich so denke, also einerseits will man jetzt vielleicht nicht am Telefon oder im Videocall streiten, dann gibt es aber natürlich auch Situationen, die einfach dann in der Situation da sind, die man jetzt irgendwie nicht eine halbe Woche oder zwei Monate einfach parken kann. Und dann will man sich ja vielleicht auch nicht streiten, wenn man sich gerade sieht in dieser knappen Zeit, weil das soll ja dann irgendwie auch Quality Time sein.
Ja, der Umgang mit Konflikten, der ist tatsächlich, also im Grunde genommen gelten da die Regeln, die für alle Paare gelten. Ich habe zum Beispiel extrem schlechte Erfahrungen damit gemacht, wütende WhatsApp zu schreiben oder irgendwas. Also das Toxischste, was man machen kann in Konfliktsituationen, ist tatsächlich einfach dann irgendwie wild rumzuschreiben, wo dann alle Zwischentöne verloren gehen, maximale Missverständnisse auftauchen und man am Ende sich ins Bett legt und denkt, oh Gott, ist ja der totale Horror, was hier am Start ist. Also ich würde immer sagen, es hängt so davon ab, wie groß der Konflikt ist. Also wenn es wirklich, sag ich mal, so eine ultimative Frage ist, wie möchte ich noch mit dir zusammen sein oder so, dann würde ich in jedem Fall, also je wichtiger das Thema ist für die Beziehung, desto stärker würde ich empfehlen, das nächste Zusammensein abzuwarten. Also das ist einfach eine Frage der Wertschätzung gegenüber diesem Menschen, mit dem man zusammen ist. Und da sollte man dann einfach versuchen, das wirklich im 1:1, im echten Miteinander zu lösen. Und ansonsten nicht irgendwo zwischen Tür und Angel, ne? Also keine Ahnung. Gerade bei Zeitverschiebung ist es ein Thema, habe ich natürlich auch in meiner Beziehung. Wenn ich gerade so auf Hochtouren laufe, dann ist mein Freund schon irgendwie, keine Ahnung, ist noch nicht mal wach. Ja? Also man muss auch so den richtigen Zeitpunkt erwischen, biorhythmisch, um darüber zu sprechen. Aber man kann natürlich nicht alles ausblenden. Also gewisse Themen muss man einfach auch ansprechen. Also zum Beispiel, wenn sich jemand immer überradelt fühlt im Gespräch, wie es in Bayern so schön heißt. Also, keine Ahnung, meine Gesprächszeit in jedem Telefonat beträgt 25 Minuten und mein Freund hat genau noch 5 Minuten Zeit, um irgendwas zu platzieren. Ne? Und das nervt ihn vielleicht, weil er ja auch seine Themen hat, die er anbringen möchte. Dann ist es natürlich wichtig, das anzusprechen. Und dafür gibt es übrigens auch ein tolles Format. Und zwar, jeder Partner bekommt die gleiche Gesprächszeit. Also man kann tatsächlich sagen, das Gespräch gestalten wir jetzt mal so, du bekommst 10 Minuten für deine Themen, ich bekomme 10 Minuten für meine Themen und dann kann auch mal Ruhe auftauchen. Vielleicht sagt jemand nach 5 Minuten, ich habe jetzt eigentlich gar nichts mehr, was ich sagen möchte oder was mich jetzt auch gerade stört und umtreibt. Und dann kann auch mal ein paar Minuten Ruhe sein und manchmal kommen aus dieser Tiefe dann noch Themen, die nicht so schnell so ganz impulsmäßig rausgeschleudert werden. Und das sind dann oft die wichtigen Themen. Also es gibt Formate, um auch Gespräche und auch Konfliktgespräche konstruktiv zu gestalten, auch auf eine große Distanz. Ich hoffe, das beantwortet deine Frage.
Total. Ich habe mich noch gefragt, was ist denn für dich so ein richtig guter Ratschlag in Sachen Fernbeziehungen, egal ob das jetzt die mit den paar hundert oder paar tausend Kilometern sind, den so ganz viele Leute eigentlich gar nicht auf dem Schirm haben, obwohl der total simpel ist und dich vielleicht auch total weitergebracht hat in deiner Fernbeziehung?
Genieße auch die Zeit alleine und gestalte sie aktiv. Lebe nicht nur von Wochenende zu Wochenende oder von Wiedersehen zu Wiedersehen, sondern Das empfinde ich auch ehrlich gesagt als Vorteil in so einer Fernbeziehung gegenüber einer, wo man den anderen immer um sich hat, ist, man ist ganz stark aufgefordert, diese Zeit dazwischen aktiv zu gestalten, Freunde zu treffen, Hobbys nachzugehen, sein eigenes Ding zu machen und eben auch mal Konflikte allein zu lösen, Probleme, die man so im Leben hat. Und das ist was, wo ich überzeugt bin, also wenn man einfach in seinem Leben steht und seine Interessen pflegt, das ist immer die Grundvoraussetzung auch für eine gute Beziehung. Ja? Also Menschen, die immer jemanden brauchen, der um sie ist, das ist nicht so gesund. Und da ist wirklich was, wo man in einer Fernbeziehung eine tolle Chance hat, die Zeit dazwischen mit tollen Dingen zu füllen. Weil das sind einfach in einer Wochenendbeziehung von 7 Tagen sind es 5 Tage, die du auch alleine bist. Und da solltest du nicht nur 5, 4, 3, 2, 1 runterziehen. Du willst ja auch was zum Erzählen haben deinem Partner und dem auch mitteilen, was du ansonsten so machst. Daraus speist sich ja auch die Fernbeziehung. Aus den Dingen, die passieren in der Zeit zwischen den Treffen. Und da kannst du ja ganz tolle Themen reintragen dann. Ne? Also da merkt dein Partner auch, wow, schau mal, die hat auch ihr eigenes Leben und die hat so viel erlebt und vielleicht sollte ich das auch mal probieren. Und das inspiriert. Du bist dann eine inspirierende Persönlichkeit, wenn du einfach auch dein eigenes Ding machst.
Ja, und ich kann mir auch vorstellen, dass es für Freundschaften gar nicht so schlecht ist, wenn man in einer Fernbeziehung ist. Ne? Ich meine, so frisch verliebt sein, erstmal ein halbes Jahr abtauchen und alle außer Schatzi vernachlässigen und sich irgendwie gar nicht mehr bei den Friends melden, das ist eben zwangsläufig dann gar nicht so ein Thema. Und Eva und ich, wir haben ja eben auch darüber gesprochen, dass es in Fernbeziehungen manchmal auch so den Druck gibt, dass alles besonders toll ist, wenn man sich dann sieht. Und um Druck und ganz bestimmte Vorstellungen geht's diesmal auch im Liebestagebuch. Pierre, der hat in der letzten Folge von Eine Stunde Liebe erzählt, dass er beim Sex manchmal so sehr unter Druck steht, dass er keinen hochkriegt oder dass er Probleme hat, zum Orgasmus zu kommen. Er hat aber auch schon das Gegenteil erlebt. Wenn der Kopf nämlich frei ist, dann kann er einen super intensiven Orgasmus erleben. Wie das bei ihm klappt und was er dabei von Frauen gelernt hat, das erzählt euch Pierre jetzt.
Ich persönlich finde es schon schön. Ich genieße Orgasmen. Es ist ein unglaublich schönes Gefühl. Was ich von mir aus weiß, da hatte ich eine sehr, sehr spannende Diskussion mal mit einem Japaner, der halt, also wir waren in einer Gruppe von Menschen, da waren ansonsten nur Frauen und er. Und wir sind warum auch immer auf das Thema Sex und Orgasmus gekommen und er hat halt so gesagt, naja, für mich ist ein Orgasmus eigentlich nur so ein Peak, so büpp, ist da, wieder weg, ist nicht so wichtig. Kann ich auch drauf verzichten. Und ich meine so, das ist trainierbar. Das Gefühl kann ganz anders sein und das habe ich auch selber von mir gelernt. Also ich kann diesen Peak, ist da, weg, brauchen wir nicht drüber reden, Orgasmus. Aber ich habe selber auch gemerkt, wenn ich mich einfach genauso lustvoll errege, also wirklich, leg dich mal als Mann hin, berühr dich mal einfach, streiche dich mal nicht direkt an den Penis, sondern versuche mal Lust zu erzeugen und nicht auf nur Ziel Orgasmus. Nimm dir Zeit. Ich habe jetzt was gehört wie, mach mal so 5 bis 10 Minuten einfach nur berühren ohne Genital. Einfach nur heiß machen. Hör dir was an, schau dir ein Porno an, wenn dir das hilft, hab eine eigene Kopffantasie. Dann mach 5 bis 10 Minuten, wo du deine Intimbereiche mit berührst, aber so im unteren Bereich der Erregung bleibst. Nicht wirklich, nicht diesen Peak versuchst zu erreichen. Und dann die letzten 5 bis 10 Minuten wirklich in das Ziel Orgasmus reingehst. Das ist plötzlich ein ganz anderes Gefühl. Also ich kann dir von mir aus sagen, und die sind mir mehr versehentlich passiert, nicht in dieser Praktik, sondern einfach mit einer Frau, wo ich teilweise dir bis heute nicht sagen kann, woran das unbedingt liegt. Aber ich hatte Orgasmen, die hielten 30 Sekunden bis eine Minute an. Ich habe meinen gesamten Körper das Blut fließen gespürt. Das war so intensiv und so gut, wo ich weiß, Männer und Frauen, glaube ich, können sehr ähnliche Orgasmen fühlen. Wir sind nur so drauf trainiert, dass wir es nicht tun als Männer. So, weil wir überhaupt nicht den Gedankengang haben, dass das so möglich ist. Weil uns die Welt immer sagt, Frauen und Männer sind super unterschiedlich. Aber wenn ich mal genau das mache, was wir als generelle Vorarbeit, Vorspiel nur für die Frauen sehen, auch mal bei mir anwende, Das sind Welten möglich, die sind so, 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 so schön.
Ich habe letztens auch hier bei Eine Stunde Liebe gelernt, manchmal, da bringt es schon Veränderungen, nicht immer nur mit derselben Hand zu masturbieren. Also irgendwie mal die linke statt wie sonst immer die rechte zu nehmen. Vielleicht ist das ja auch mal eine Idee. Vielen Dank an Pierre für die Offenheit und vielen Dank an Eva Vorreiter für die Einblicke und Tipps zum Thema Fernbeziehungen und an Clara Hofmann für die Zahlen. Und natürlich auch vielen Dank an euch fürs Zuhören. Wenn ihr diesen Podcast noch nicht abonniert habt, dann macht das sehr, sehr gerne da, wo ihr uns gerade hört. Und auf manchen Plattformen, da könnt ihr uns auch bewerten. Da freuen wir uns auch auf jeden Fall sehr drüber. Und bei Fragen, Rückmeldungen oder Themenwünschen, da meldet euch wie immer gerne unter liebe@deutschlandfunknova.de. Ich bin Anke van der Weyer. Habt's gut!
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Jeden Freitag neu. In der Deutschlandfunk-App. Deine Podcasts.